der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.
Herzlich willkommen zu 45 Minuten Thüringen, dem Talk-Podcast, bei dem wir mit Politikern über Politik reden wollen. Bei mir im Studio Dr. Frank Augsten, Fraktionsvorsitzender des BSW im Thüringer Landtag. Ich begrüße Sie.
Schönen guten Tag.
Und da können wir gleich mal so in die Geschichte, als ich das vorbereitet habe, fand ich das ganz spannend. Wenn man vom BSW spricht, spricht man tatsächlich auch in so Nachschlagewerken von der Abspaltung von der Linken. Diesbezüglich sind Sie so ein bisschen der Exot wahrscheinlich dann dort, da Sie von den Grünen zum BSW gewechselt sind. Spannend fand ich bei Ihnen, dass grüne Politik Sie offensichtlich schon zu DDR-Zeiten bewegt hat, wo das ja eher so ein, so ein subversives Thema war. Wie war das so für Sie, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was ja in der DDR durchaus eher so in die Richtung der Konterrevolutionäre geschoben wurde? Wie war das damals, als Sie sich zu DDR-Zeiten mit Umweltpolitik beschäftigt haben und mit Umwelt im Allgemeinen?
Ja, die DDR hat ja so funktioniert, was nicht sein darf, ist nicht. Ja, und wenn man nachher die Probleme rundherum gesehen hat, gerade im Umweltbereich waren die ja ganz gravierend. Also ich komme aus der Landwirtschaft, habe auch zu DDR-Zeiten in der Landwirtschaft gearbeitet und wusste natürlich von riesengroßen Schweinemastanlagen, wo rundherum die Wälder gestorben sind. Ich wusste von wirklich Wasser, was fast schon vergiftet war. Ich habe die Tierwohlprobleme gesehen. Also ich habe überall, wo man hingeguckt hat, gab es eigentlich Probleme, aber sie durften eben nicht benannt werden. Es gab auch keine Umweltbewegung, es gab keine Verbände, man durfte keine gründen. Und ich habe dann im Prinzip beim Kulturbund der DDR, das muss ich mir überlegen, beim Kulturbund der DDR habe ich dann versucht, so ein bisschen Umweltpolitik zu machen. Das ging unter diesem Dach zum Glück, weil das Problem bei mir war, dass ich mit der Kirche sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ich bin im Sperrgebiet aufgewachsen. Und dort hatte man also Pfarrer eingesetzt, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben, um eben auch Leute zu beobachten. Und insofern, das habe ich auch gemerkt, ne, an dem Umgang mit der Kirche. Ich komme aus dem kirchlichen Haushalt, aber habe mit der Kirche sehr schnell gebrochen. Und insofern hatte man die Möglichkeit, entweder unter der Kirche Umweltbewegungen zu versuchen. Das hat ja durchaus auch funktioniert. Aber ich habe mir den Kulturbund ausgesucht, Kulturbund der DDR, und habe dann versucht, so ein bisschen Umweltpolitik zu machen, was das sehr, sehr schwierig war, das stimmt.
Also man ist demzufolge auch ganz schnell an die Grenzen gekommen dessen, was möglich ist.
Ja, ich habe ja nachher auch gleich, also schon in meiner Schulzeit Probleme bekommen mit dem Staat, sehr erhebliche, und dieses Engagement ist überhaupt nicht angekommen. Also man wollte das nicht, so nach dem Motto, ne, hier gibt es keine Probleme, und wenn jemand hier Probleme entdeckt, da stimmt was mit dem nicht. Also insofern, das, was nachher im Prinzip mich auch verfolgt hat bis zur Wende, war eben doch ein Stück weit das Engagement, was ich da im Umweltbereich an den Tag gelegt habe.
Jetzt haben Sie schon das Stichwort gesagt, es kam die Wende. Sie sind dann gewisserweise auch logisch bei den Grünen eingetreten, mit einer sehr aktiven Parteiarbeit. Wie grün sind Sie heute noch?
Ja, vielleicht doch noch den Blick zurück. Dadurch, dass ich zu DDR-Zeiten mehrmals das Angebot hatte, also ich hatte Studienverbot, ich durfte nicht studieren, das war für jemanden mit einem Einser-Abitur durchaus auch problematisch. Man wusste ja nicht, dass die Wende kommt. Ne? Also man hätte ja noch hier sein ganzes Leben als Hilfsarbeiter verbringen können. Also insofern war das für mich schon auch ganz schwierig, dass ich mehrmals das Angebot hatte, ne? Wir lassen dich studieren, musst nur in der SED gehen, musst für die Stasi spionieren und dann darfst du studieren. Und das habe ich mehrmals abgelehnt. Und insofern läuft man natürlich rum und sagt niemals Partei. Und das war für mich eine der schwierigsten Fragen, nachdem nachher die Möglichkeit bestand, politisch aktiv zu werden. Habe ich ein bisschen überlegt, aber dann gedacht, naja, die Wahrscheinlichkeit, in der Politik was zu bewegen, was mir im Umweltbereich wichtig war, ist wahrscheinlich größer. Und das war dann auch der entscheidende Schritt, zu sagen, ich gründe die Partei mit. Ich habe ja Bündnis 90 mitgegründet, Bündnis 90 Die Grünen mitgegründet. Habe dort auch viele Funktionen gehabt in der Tat, und das war mir wichtig, also weil ich auch gemerkt habe, man hat ganz anderen Einfluss, Entscheidungsmöglichkeiten, und insofern hat mich das damals auch so geprägt. Ja, ich sage immer heute, dass ich das grüne Gewissen im Landtag bin, also weiß ja, dass viele meiner ehemaligen Mitstreiter und Mitstreiter ziemlich sauer sind über den Wechsel. Aber alleine, wenn ich die Koalitionsverhandlungen anschaue, ich meine, wir haben da mit der CDU zusammengesessen, die natürlich durchaus auch im Sinn hatte, die Dinge, die im Umweltbereich gut gelaufen sind in den letzten 10 Jahren, und denen sie nicht zugestimmt haben im Parlament. Ne? Also wo nachher die Mehrheiten gegen die CDU da waren, dass man die aufgerufen hat und hat gesagt, na, wir waren ja damals dagegen, jetzt haben wir die Gelegenheit, die wieder zu schleifen, abzuschaffen. Machen wir Beispiel Natura 2000 Station, ein super wunderbares Netz hier in Thüringen. Also Anja Sigismund hat hier wirklich einen super Job gemacht, allerdings nur im Natur- und Umweltbereich, nicht im Energiebereich. Und es galt es jetzt zu verteidigen. Also insofern bin ich schon jemand, der sich daran erinnert. Ich bin ja auch nicht wegen der Umwelt- und Naturschutzpolitik bei den Grünen ausgetreten.
Da kommen wir dann mit Sicherheit noch dazu. Aber wenn man Ihre politische Arbeit bei den Grünen so ein bisschen verfolgt, Sie sind dann irgendwann natürlich den Schritt in die Berufspolitik gegangen, haben aber tatsächlich im Vorfeld auch die unendlichen Weiten des ehrenamtlichen Politikerseins hinter sich gebracht. Hatten Sie 1991 mit dem Eintritt, war das für Sie so ein ganz klares Ziel, ich werde Berufspolitiker? Gab es ja bei vielen Leuten. Oder war es einfach erstmal nur so eine Frage der Überzeugung?
Also überhaupt nicht. Ich hatte einen ganz klaren Weg. Ich meine, ich durfte nicht studieren. Dann hatte ich die Gelegenheit, studieren zu dürfen. Der Stachel hat auch so tief gesessen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt setzt du noch einen drauf und promovierst auch noch, um die zu ärgern, die dir zu DDR-Zeiten das Studium verwehrt haben. Die waren ja immer noch da. Ne? Das war so erstaunlich.
Die haben es auch mitgekriegt.
Ja, ja, also das war ja erstaunlich, dass dann die Typen, die mir gesagt haben, also wenn du dich nicht änderst und wenn du deine Meinung nicht endlich mal anpasst, wird aus dir nie was. Und die hat man dann plötzlich im Ministerium wieder getroffen als Abteilungsleiter. Da habe ich gedacht, ne, so, jetzt möchte ich gerne, dass ihr mich auch noch mit Herrn Doktor ansprechen müsst. Ne? Also insofern, das war so eine innerliche Genugtuung. Also es war überhaupt nicht vorgezeichnet. Im Gegenteil, ich würde gerne in die Wissenschaft, bin also eher so ein Typ, der gern forscht, was ausprobiert. Und das war so im Prinzip dann auch der Weg, den ich eigentlich beschreiten wollte. Und mit der Berufspolitik, das kam eben wirklich daher, dass ich dann nach 15 Jahren außerparlamentarischer Opposition dann dasselbe Jahr als Landessprecher gemeinsam mit Astrid Rothe-Beinlich dann ja den Weg bereitet habe für den Einzug in den Landtag mit einem ganz klaren Schwerpunkt ländlicher Raum. Also ich habe für mich analysiert, dass die Grünen viel zu stark in den Städten aufgestellt sind, sich um den ländlichen Raum nicht kümmern, und deswegen habe ich 2007 den Landesvorsitz übernommen mit der klaren Ansage, wir müssen in Suhl aus den 1,6 eben 1,8% machen oder in Adern aus den 2,4, 2,8. Also diese kleinen Zehntelprozente, die unglaublich viel Arbeit machen, ne? Aber dass die so wichtig sind, und am Ende hat mir ja der Erfolg 2009 noch recht gegeben. Ne? Wir haben nachher im Prinzip die tollen Ergebnisse in Jena, Weimar und Erfurt gehabt, aber dass wir einziehen konnten in den Landtag, war dann im Prinzip dem ländlichen Raum geschuldet.
Das habe ich ja auch gelesen, dass das so eines der Themen für Sie war. Da würde ich dann auch später nochmal drauf eingehen. Aber wir haben das schon gesagt, Sie haben einen sehr langen Weg mit den Grünen gegangen und dann die Entscheidung getroffen, nicht mehr mit den Grünen zu gehen. Wenn jemand so eine, der durchaus auch verinnerlichte Entscheidung ist, trifft, wie lange war dieser Prozess? Also wie lange hat das gedauert, bis Sie gesagt haben, das geht so nicht mehr für Sie? Ist das, manchmal hat man so spontane Entscheidungen, oder war das tatsächlich ein...
Ja gut, ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, der irgendwo in einer Partei ist und der 100% Übereinstimmung feststellt. Also es gibt immer Dinge, ne, so gibt ja das Wort von den geringsten Übel. Soweit würde ich es jetzt nicht treiben, aber es gab durchaus Dinge, die ich in den letzten 10 Jahren sehr kritisch gesehen habe. Also ich habe auch Robert Habeck persönlich gekannt. Wir haben 3 Jahre nebeneinander gesessen bei den Agrarministerkonferenzen, richtig dann nebeneinander. Ich habe dann die Ministerin bekleidet. Und wir haben uns immer gestritten über die Rolle von Biogas zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ne? Da hat er gesagt, ne, das bisschen Biogasenergie, was ihr produziert, das mache ich mit 2 Windrädern. Und ich habe gesagt, du verstehst einfach nicht, welche wichtige Rolle diese Biogasproduktion im Osten spielt mit den großen Tierhaltungsanlagen. Das war, ne, aus der Gülle, aus der schlecht riechenden Gülle, die ätzt, einen ganz wertvollen Rohstoff machen für die Bauern. Und das ist so ein Streit gewesen, wo ich gedacht habe, oh du meine Güte, wenn er jetzt Wirtschaftsminister wird und zu entscheiden hat, wie zum Beispiel das mit den Biogasanlagen weitergeht, dann sehe ich da nichts Gutes. Und das ist so gekommen. Wir haben also dann mehrere gesetzliche Voraussetzungen geschaffen, die den Biogasanlagen hier im Osten das Leben richtig schwer gemacht haben. Also es gab so fachliche Gründe, ne, wo ich einfach als jemand, der glaubt, sich auszukennen, nicht der fachlichen Meinung war, wie, ne, gegenüber dem, was da in Berlin produziert wurde. Im Landwirtschaftsbereich ganz extrem. Und dann kam natürlich die Düngerpolitik dazu. Ich habe ja schon gesagt, ich lobe Frau Sigismund ausdrücklich für das, was sie im Umwelt- und Naturschutzbereich gemacht hat. Aber im Energiebereich war das ein Komplettversagen. Und ich bin eben auch jemand, der sehr stark für erneuerbare Energien eintritt und habe mich sehr geärgert, dass sie da einfach ihren Job nicht gemacht hat. Also es gab so eine Unzufriedenheit, eine große Unzufriedenheit mit der Bundespolitik. Es gab auch eine wachsende Unzufriedenheit mit der Landespolitik, gerade wo nachher Herr Stengel das übernommen hat. Ich kenne die Leute im Ministerium alle und mir wurden Dinge gespiegelt, wo ich gesagt habe, jetzt zerlegt er das Ministerium dort. Ja, und dann kam natürlich als letztes dazu vorgesagt die Entwicklung Ukraine-Konflikt, wo ich dann immer sage, ich kann mir ja das denken, dass die Waffen brauchen und dass die sich verteidigen können müssen. Aber dass man sich jedes Mal in die erste Reihe derer stellt, die dann noch mehr Waffen und einmarschieren stellt, das habe ich nie verstanden. Ne? Dass man also, ne, es gibt Umfragen, wer welche Partei am meisten für die Waffenlieferung ist. Sind die Grünen vor der CDU. Das sind natürlich Dinge, wo ich denke, was ist mit dieser Partei geworden? Und das war für mich dann auch wirklich das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, also das ist nicht mehr meine Partei.
Aber nochmal so, kann man das in so eine Zeit fassen oder ist das schwierig? Ist das so ein schleichender Prozess?
Ja, sehr schleichend. Also ich sag mal, natürlich gab es das erste, also sag mal in Berlin 3-4 Jahre. Ja, dieses Beobachten und dann immer warten und immer hoffen, dass es dann doch nicht so schlimm kommt. Dann im Land, ne, ich habe ja gesagt, ich habe dann immer gewartet, letzte Legislaturperiode, habe ich gedacht, na wann gibt sie denn Gas? Ich habe ja auch zu Frau Sigismund Kontakt gehabt und habe gesagt, jetzt Energie, ne, im Umweltbereich super, aber du musst jetzt was im Energiebereich tun. Und dann habe ich immer gewartet, das kam nichts. Also das war so, ne, 4 Jahre Bund, letzten 2 Jahre in Erfurt, in Thüringen. Naja, und das mit der Ukraine hat sich natürlich dann sehr hochgeschaukelt mit der Diskussion, ne, also erst Corona, bin also kein Corona-Leugner, ich habe mich aber nicht impfen lassen, weil ich dazu eine Auffassung habe. Also da haben mich die Grünen schon enttäuscht und natürlich nachher beim Ukraine-Konflikt hätten sie sich ein bisschen zurückgenommen, hätten gesagt, wir machen das alles mit, ne, aber wir sind nicht die dann vorne ran marschieren und sagen, noch mehr Waffen, das ist nicht meine Politik gewesen. Das war dann etwas, was sich vorgestern dann ergeben hat.
Sie sind 2014 aus dem Landtag das erste Mal ausgeschieden, also nicht nochmal angetreten?
Ich bin nicht mehr angetreten, sondern ich war nicht gewollt.
Okay.
Ist wichtig, weil ich habe natürlich, das ist ja auch so ein bisschen grüne Geschichte, große Fraktionen, die haben dann einen Umweltsprecher und einen Agrarsprecher. Und der Umweltsprecher geht zu den Umweltverbänden, erzählt das, was die hören wollen. Und ich sage mal jetzt zum Wolf. Ne, da geht es in den Umweltverbänden und sagt, der Wolf muss geschützt werden. Und wenn der noch so viel Schafe frisst, Hauptsache den Wolf haben wir. Der Agrarsprecher geht natürlich zu den Landwirten und sagt, wir müssen eure Herden schützen. Ich war das in einer Person und ich habe mich nicht verbogen. Ich habe allen das Gleiche erzählt und bin der Auffassung gewesen, dass man den Landwirten, die Grünen, den Landwirten zu viel zumutet. Also ich möchte auch, dass die sich verändern. Es muss ganz viel geändert werden. Aber man darf das nicht so in einem rasanten Tempo machen, Habeck im Wirtschaftsbereich, in einem Tempo machen, wo die Unternehmen ihre Existenzgrundlage verlieren. Und das war immer so eine Dauerkritik und das habe ich damals im Landtag vertreten. Und deswegen haben die Umweltverbände gesagt, den dürft ihr nicht wieder aufstellen, der ist so landwirtschaftsfreundlich. Also ich wäre gerne in die zweite Legislaturperiode gegangen. Es ist super wichtig, dass man 5 Jahre hat, wo man sich ausprobiert, Grundlagen legt und nachher in den nächsten 5 Jahren liefert. Und das wurde mir genommen. Also ich bin nicht freiwillig nicht wieder da, sondern die Grünen wollten das nicht, dass ich noch mein Landtag bin.
Dann ist ja faktisch, könnte man jetzt vermuten, 10 Jahre politischer Abstinenz, wahrscheinlich nicht. Was war so in den 10 Jahren die Themen? War das erstmal der innere Kampf oder was ist in den 10 Jahren passiert zwischen eben 2014 und 2024?
Na gut, ich war natürlich sehr stark engagiert auf Kommunalebene. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auf Kommunalebene immer ganz, ganz viel zu tun, auch für die Grünen. Ich war im Kreistag Fraktionsvorsitzender, ich war im Stadtrat, ganz viel Kämpfe gegen die AfD auch vor allen Dingen. Und ich habe natürlich beruflich so einen super Weg gemacht. Also ich bin ja jemand, der dann jetzt nicht ja immer denkt, oh meine Güte, wie scheiße ist es gelaufen, sondern immer das Licht im Dunkeln suche. Und natürlich habe ich einen super Job gehabt bei Frau Keller, die mich dann in ihren Stab geholt hat. Eine linke Ministerin holt einen Grünen. Das hat also erstmal, war für mich Bestätigung, dass ich ja so schlecht nicht gewesen sein kann im Landtag. Und dann Präsidentenjob und so weiter. Also ich habe ja dann wirklich super Jobs gehabt. Habe auch viel mehr verdient als im Landtag. Also insofern war alles super. Habe Leute kennengelernt. Also wirklich, das war eine richtig, richtig gute Entwicklung. Und insofern habe ich auf Kommunalebene meine grüne Arbeit gemacht und habe auch die Landtagsfraktion unterstützt, wenn sie mich gefragt hat. Und habe aber ansonsten mich beruflich auch sehr stark verausgabt. Das war durchaus auch anstrengend.
Jetzt funktioniert mein Übergang nicht mehr, weil ich wollte jetzt sagen von 0 auf 100, aber das stimmt ja gar nicht mehr. Von 100 dann auf 120 vielleicht. Sie sind jetzt Fraktionschef einer Regierungspartei. Das BSW ist mit vielen landespolitischen Neulingen unterwegs. Das liegt einfach an der Geschichte der Partei. Sehen Sie sich da jetzt erstmal so als der erfahrene Mentor für die Leute, die da jetzt ganz neu dabei sind?
Das ist auf jeden Fall so. Das war sicher der Grund. Ich bin nicht angetreten, um Fraktionsvorsitzender zu werden. Also ich weiß, das ist ein Knochenjob. Das habe ich ja bei den Grünen mitbekommen. Und ich wollte jetzt kein fauler Abgeordneter werden, aber ich wollte einer werden, der seinen Job macht, aber nebenbei noch, ich meine, ich bin Rentner eigentlich, ne? Sonst sollte man auch mal ein bisschen kürzer treten. Und dass ich aber von vielen Seiten gedrängt wurde, diesen Fraktionsvorsitz zu übernehmen, hat sich ja damit zu tun, dass man mir zugetraut hat, die Erfahrung mitzubringen, auch mal die Ruhe zu haben, die man manchmal in manchen Situationen braucht. Und deswegen habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen. Aber Sie haben völlig recht, als ich zum ersten Mal vor gut einem Jahr da mit den ersten Unterstützern zusammengetroffen bin, dann habe ich 90% der Menschen nicht gekannt. Und ich habe gedacht, meine Güte, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe viele Dinge gegründet, aber da habe ich immer 90% gekannt und wusste, worauf ich mich einlasse. Und jetzt sitze ich da mit 50 Leuten und kenne die fast alle nicht. Das waren spannende Zeiten. Das ist tatsächlich so.
Wenn man das jetzt mal so konkret umbaut, zum Beispiel Steffen Schütz als Digitalminister ist natürlich ein landespolitischer Neuling, aber sofort im Ministeramt sucht er Rat bei Ihnen ab und zu?
Das macht er auf jeden Fall, ja. Gerade weil ich ja in dem Ministerium, in dem er jetzt Minister ist, in der Stabsstelle gearbeitet habe, also alle Abteilungsleiter kenne, die Beauftragte für den Haushalt zum Beispiel, ganz wichtige Person im Ministerium. Also ich habe mit denen zusammengearbeitet und da fragt er mich schon durchaus mal, ne, was hältst du von der Idee und von dem und so weiter. Da sind wir im regen Austausch, ja.
Aber es lebt ja auch, es ist ja sehr oft, ich hatte erst kürzlich wieder bei einer Diskussion, wo man gesagt hat, ja, wie können Leute Minister werden, die fachfremd sind, wo man immer mal dann erklären muss, dass die Stellenbeschreibung des Ministers ein bisschen anders aussieht, weil er ja eigentlich die politische Schnittstelle im Kern auch sein muss. Aber das ist tatsächlich ja etwas, was jetzt auch so ein bisschen fehlt. Also wo man suchen da ihre Kollegen auch so die Strategie, wie man... noch ist ja die Zeit nicht so sehr lang, aber wie man mit Vorlagen in den Landtag gehen könnte. Also diese Form des Mentoring, ist das auch Thema? Also jetzt nicht nur die innerministerielle, sondern eben auch die Arbeit mit dem Landtag.
Also ich glaube, gerade bei dem Beispiel Steffen Schütz kann man gut nachvollziehen, wie das ist, wenn jemand, der nicht aus der Politik kommt und der Unternehmen geleitet hat, dort an die Spitze der Verwaltung tritt. Also das ist ein völlig anderes Arbeiten. Ich beobachte das auch mit ein Stück weit ganz großem Interesse.
Ist das jetzt gut oder schlecht gemeint?
In dem Fall gut. Okay. Es kann auch mal schief gehen. Also meine, ich mache jetzt seit 35 Jahren Politik und habe auch schon Minister, Ministerin erlebt, wo ich gedacht habe, meine Güte, das kann nichts werden. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, richtig, richtig gut, dass jemand völlig anders angeht, ganz anders mit der Verwaltung umgeht. Ich kenne ja auch Leute persönlich, die mir das dann spiegeln. Ich hoffe, er behält diesen Elan, weil man darf nicht unterschätzen, da sitzen in den Verwaltungen Leute, die sitzen auch schon seit 35 Jahren. Es gibt ja diesen Spruch, mir ist egal, wer unter mir oder über mir Minister ist. Also insofern ist ja das die spannende Herausforderung, Wie kriege ich meine Verwaltung mitgenommen bei dem, was ich mir persönlich vorgenommen habe? Und da gibt es schon große Unterschiede zwischen, ne, ich sag mal, Justizministerium Beate Meissner, die natürlich einen Hintergrund aus dem Parlament hat, und Steffen Schütz. Nicht, dass Beate Meissner das schlecht macht, ne, aber ein völlig anderes Herangehen als jemand, der aus der Wirtschaft kommt und völlig andere Vorstellungen hat, wie man ein Haus leitet zum Beispiel. Also sehr spannend.
Er hatte das, glaube ich, bei uns in einem Interview gesagt, beim Bericht aus Erfurt, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat immer gedacht, man hat so wenig zu tun als Minister. Und hat jetzt festgestellt, dass das mehr ist, als wenn man selbstständig ist. Also er schien auch etwas überrascht zu sein über den Job. Im Landtag als Fraktionsvorsitzender haben Sie es mit einer starken AfD auf der Oppositionsseite zu tun. Es ist ja immer so ein bisschen so ein bedienter Narrativ der AfD, mit uns will niemand reden und der Wählerwille wird missachtet, wenn man jetzt mal hinter die Kulissen guckt. Wie findet da so ein Austausch zwischen den Fraktionen auch unter Einbeziehung der AfD statt? Findet das statt?
Also da muss man ja wirklich jetzt auf jedes Wort achten, ne? Weil ich bin ja vor in der LPK schon mal dann von der SPD gemaßregelt worden. Ich habe nie von Zusammenarbeit mit der AfD gesprochen, aber ich habe auch signalisiert, dass es da richtig gute Fachpolitikerinnen und Politiker gibt, also auf deren Urteile ich auch Wert lege. Und das mache ich jetzt nicht im Landtag, aber wenn ich jetzt bei Tagungen bin und sitze neben den Kolleginnen und Kollegen, dann tauschen wir uns natürlich über das Problem, was wir jetzt gerade besprechen, auch aus. Und da gibt es also wirklich auch sehr wertvolle Hinweise. Wo das mal hinführt, das weiß man nicht. Natürlich, als wir angefangen haben, gab es, ich meine, wir sitzen ja nun als BSW so zwischen CDU und SPD, das wird ja auch nicht verwundern. Und die CDU hat natürlich eine starke Abneigung gegen die Linke. So nach dem Motto, alles, was von denen kommt, wird abgelehnt. Die SPD hat natürlich eine Nähe zur Linken, sagt, alles, was von der AfD kommt, wird abgelehnt. Also gar nicht geguckt, was das ist. Und wenn die einen Antrag einbringen, die Erde ist eine Kugel, dann wird das abgelehnt. Also insofern, das haben wir als BSW von Anfang an anders vereinbart. Wir gucken uns jede Aktivität an, Anträge für den Ausschuss zum Beispiel. Und dann beurteilen wir das. Ist es fachlich so gut, dass man es besprechen sollte? Oder ist es eben wirklich Populismus? Sowas erleben wir leider auch. Ne, also Atomkraftwerke für Thüringen würde ich niemals unterstützen. Das wird abgelehnt von der AfD. Weiß nicht, ob jemand Atomkraftwerke in Thüringen haben möchte. Solche Dinge. Ne, aber es gibt einen anderen Antrag, ob man die Fundamente für Windkraftanlagen wieder komplett entfernen muss. Ist jetzt nicht so vorgesehen. Den unterstütze ich natürlich. Ne, also wir als BSW gucken uns jeden Antrag an und dann entscheiden. Wir sprechen mit CDU und SPD und das funktioniert im Übrigen auch, ne? Dass wir jetzt nicht diesen Automatismus haben, was von links und rechts kommt, wird automatisch abgelehnt. Und das ist, glaube ich, ein Einstieg in, nicht in eine Zusammenarbeit, das ist was anderes, sondern in ein Gespräch zunächst einmal zu ganz speziellen Themen, die für die Thüringerinnen und Thüringer wichtig sind.
Aber trotz alledem nochmal da so ein bisschen nachgehakt, wie gibt es diesbezüglich, muss ich erstmal austauschen, muss ich auch rausbekommen, also sehr vielleicht, wenn die Vorlage dann da liegt, das ist ja möglicherweise auch schon zu spät, dass man nochmal drüber redet. Insofern gibt es Austauschplattformen, auf denen mit der AfD, das jetzt auch gar nicht kritisch gemeint, aber mit denen man im Grunde genommen abklopft, wo gemeinsame Punkte liegen können, also schon im Vorfeld, oder ist das eher so, dass ihr sagt, wir lassen die mal kommen und gucken?
Also nichts, was als Institution eingerichtet ist. Also nichts Festes. Es gibt ja unter den Regierungsfraktionen Vorgruppen, sogenannte Koalitionsarbeitskreise, in denen man sich trifft, bevor man in den offiziellen Ausschuss geht im Landtag. Also da gibt es solche Plattformen. Bei der AfD gibt es das nicht. Das ist mehr so informell. Ich weiß nicht, wie meine Kolleginnen und Kollegen das machen in der Fraktion. Gibt es welche, die wohl mit der AfD gar nichts zu tun haben. Andere, die sagen, um Gottes Willen, ja nicht mit den Linken, ne? Dann eher schon mit der AfD. Da hat jeder für sich so sein Format gefunden, inwieweit er da auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der AfD spricht. Und ich mache das mit den Politikern, die meine Themen besetzen. Und das meistens, also ich habe noch nie im Landtag ein Gespräch geführt, aber wenn wir auf Tagung sind, das sind sehr viele, da trifft man sich, man sitzt ja auch meistens zusammen und dann gibt es natürlich den fachlichen Austausch. Aber nichts als Institution.
Ist das dann auch in der Arbeit der AfD so eine verlässliche Ebene? Weil manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass sie über Dinge reden, aber dann ganz schnell dem eigenen politischen eine eigene politische Ecke bedienen wollen, ohne dass man sich an andere Absprachen noch erinnert? Oder merken Sie da auch eine Stringenz, dass das dann schon Bestand hat, was da abgesprochen wird?
Na gut, ich kann natürlich jetzt nicht in die internen Kreise der AfD reinschauen. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel ein Herr Höcke sieht, ne? Das ist mir nicht bekannt. Ich nehme nur wahr, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die in bestimmten Themen sehr nah bei mir sind. Die vielleicht dann 14 Tage später ein anderes Thema haben, wo ich sage, das geht gar nicht. Also gerade im Energie- und Klimabereich liegen da Welten zwischen uns. So, ich will jetzt nicht die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass ich denke, dass man jetzt die AfD spalten kann zwischen welchen, die vernünftig sind und welche, die eine Höcke-Position vertreten. Das will ich, soweit will ich nicht gehen. Aber es muss doch auf Fachebene möglich sein, dass man Dinge gemeinsam bewegt. Und im Energie- und Klimaschutzbereich habe ich den Eindruck, da gibt es eben immer zwei, drei Fürsprecher, die vorgehen ans Pult und dann Dinge erzählen, die so ein blanker Unsinn sind. Also es gibt keinen Klimawandel, ne? Gibt es nicht und ist alles ganz normal und das müssen wir aushalten. Und wo ich dann, wenn ich in die Reihen der AfD schaue, dann doch glaube, dass da der eine oder andere dabei ist, der das nicht so sieht. Ne? Also es gibt offizielle Meinungen, gibt ein Wahlprogramm, alles klar. Aber dass man Dinge, die offensichtlich sind, leugnet, das ist, glaube ich, nicht die Meinung von jedem Einzelnen in dieser Fraktion. Und das wäre ja so ein Ansatzpunkt, weil das ist mir ganz wichtig, dass man sagt, junge Leute, 40% der jungen Leute haben die AfD gewählt. Ich habe mit Hunderten von jungen Leuten gesprochen. Sagt, ihr wisst, dass die AfD kein Klimaproblem hat. Wussten sie nicht. Ne? Und deswegen muss man das auch kommunizieren.
Es gab jetzt die Einschätzung zum 100-Tage-Programm. Während Euphorie bei den Akteuren waren jetzt die medialen Berichterstatter eher ernüchtert. Was mich jetzt auf beiden Seiten nicht wundert.
Eben.
ist es jetzt auch, ich meine, das ist jetzt für Sie wahrscheinlich eine schwierige Position, weil Sie doch schon länger in dem Geschäft sind, aber ist es jetzt vielleicht auch für das BSW so, dass man in dieser Realität angekommen ist, dass man also wirklich Dinge bewegen möchte, die in der Öffentlichkeit einfach nicht so wahrgenommen werden? Wenn Sie da jetzt so ein bisschen die, gerade von den politischen Neulingen so das Feedback bekommen, oder ist dort noch eher die Euphorie vorn dran?
Gut, wir haben, glaube ich, grundsätzlich das Problem, dass wir glauben, vielleicht ist es nicht so, das ist die Wahrnehmung, dass wir von den Medien nicht besonders pfleglich behandelt werden. Also es ist so, ne? Also wenn ich,
das würde ich jetzt mal grundsätzlich auf alle, auf sämtliche Politik, kann man es fast
nein,
schon
ausdrücken. Nein. Also wir haben, es gibt ja so Strichlisten, wer wie oft da in der Zeitung mit Bild ist und so weiter. Also es wird richtig analysiert und mir tut mein Pressesprecher richtig leid, weil ich weiß, was er da raushaut und dass wir manchmal eher als die CDU die gleichen Dinge, ne, als Pressemitteilung rausgeben, dass ich vielleicht nicht so fotogen bin wie Herr Bühl, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es schon wahrnehmbar, dass wir viel schlechter wegkommen, also in diesen Bilanzen. Ne? Wenn man jetzt mal eine Strichliste machen würde, und das beobachten wir auch. Ne? Also auch letzte Landespressekonferenz, es war die, wo wir den Haushalt verabschiedet wollen. Ne? Und wir haben dort 20 Minuten Zeit. Es gab keine einzige Frage an mich zum Haushalt, keine einzige. Ja, alle anderen Fraktionsvorsitzenden sind zum Haushalt befragt worden und waren dann dementsprechend mit ihrer Aussage zum Haushalt in der Zeitung. Ich wurde nur zur AfD befragt. Man wollte natürlich irgendwie eine Schlagzeile rausholen, hat man nicht geschafft. Und das ist etwas, wo ich merke, wir hätten ja auch was beizutragen gehabt zu dem Haushalt. Wir haben ja auch was reinverhandelt. Und da merke ich, dass ich nicht so behandelt
werde. Sie stellen auch die verantwortliche Ministerin.
Ja, umso
das
schlimmer.
Nicht wichtig,
das merke ich, dass ich nicht. Ne? Also ich kriege dann die Signale aus der LBK, was die anderen gefragt wurden. Denke ich, ach, super Haushalt, bist du gut vorbereitet. Und da kommen 20 Minuten lang keine einzige Frage. Und da merke ich schon, dass ich da anders behandelt werde als die anderen. Und deswegen, weil, ne, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist so etwas, was die Leute so ein bisschen fuchst. Ansonsten, was jetzt die Bilanz angeht, sind natürlich diejenigen, die nicht aus dem Politikbetrieb kommen, noch sehr mit sich beschäftigt. Und der Haushalt, das war ein riesen Kraftakt. Also für jemanden, der das noch nie gemacht hat und dann gleich in dieser Affengeschwindigkeit und meistens ohne Referenten, die ja eingestellt wurden in der Zeit, zum Teil noch gar nicht besetzt sind die Stellen, das war so eine große Herausforderung, dass man gar keine Zeit hat, sich mit seinen fachlichen Themen so richtig auseinanderzusetzen. Alle waren auf den Haushalt fokussiert. Und deswegen freuen wir uns alle, dass wir den Haushalt haben, finden die 100-Tage-Bilanz völlig okay, weil wir reden über 100 Tage. Und wir haben ja selber Vorschläge gemacht. Und die Ansage war immer, es müssen Dinge sein, die bezahlbar sind, ne, in der vorläufigen Haushaltsführung. Das haben viele vergessen. Ne, unser Bürgerrat zum Beispiel, da haben wir als BSW viel Dresche bekommen, weil der nicht in 100-Tage-Programm steht. Und das hat viel Mühe gekostet, den Leuten zu sagen, wir können da nur Dinge reinschreiben, für die wir auch das Geld haben. Also wir müssen den Haushalt abwarten, das war nicht klar, ob wir den Haushalt durchkriegen. Also es gibt ein paar Dinge, die in dem 100-Tage-Programm nicht Erwähnung finden konnten, weil es eben ein paar technische Bedingungen gab an dieses 100-Tage-Programm.
Grundlegend, Fraktionsvorsitzende, Sie haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, LPK sind Sie vertreten. Wie muss man sich die Arbeit oder was ist das Besondere daran, dass man Fraktionsvorsitzender ist und in dem Fall ja noch von einer regierungstragenden Partei? Wie ist die Arbeit?
Naja, es sind zwei Jobs jetzt im Landtag. Ne? Ich bin Abgeordneter. Ich könnte mir meine ganze Woche voll machen mit Abgeordnetenterminen. Es gibt ja sehr viel im Landtag, Dinge, die man nicht beeinflusst. Ich bedauere sehr, ich habe jetzt das Wahlkreisbüro hier in Altenburg und in Zollenroda. Und stelle fest, dass ich im Gegensatz zu meinem damaligen Abgeordneten-Dasein, wo ich sehr viel in meinen Wahlkreisen unterwegs war, sehr viele Gespräche in den Wahlkreisbüros geführt habe, jetzt eigentlich nicht dazukomme. Also ich habe jetzt gelernt, dass man als Fraktionsvorsitzender wahrscheinlich gar keine Zeit hat, Wahlkreisbüros zu betreiben. Also ich bleibe hier und mache das auch, solange das niemand besser machen kann. Aber man hat im Prinzip seinen Kalender voll als Abgeordneter und dann kommt wirklich noch einmal ein kompletter Job dazu und das ist Fraktionsvorsitz. Also mit Terminen, die man als Abgeordneter nicht hat. Ich bin also auch bei den Kabinettssitzungen dabei, ich bin bei vielen Terminen in der Staatskanzlei dabei. Ich muss mich mit meinen Fraktionsvorsitzenden treffen. Also es ist nochmal eine komplette Woche. Ich werde ganz oft eingeladen als Fraktionsvorsitzender zu Terminen, wo ich dann auch hinfahren muss, die ich sonst als Abgeordneter, als Fachpolitiker nicht hätte. Also es ist nochmal ein kompletter Job, der nochmal oben drauf kommt. Also es ist ziemlich heftig, ja, es ist schon so.
Würden Sie jetzt nochmal zusagen, das zu machen?
Na gut, wir wollen ja das Projekt erfolgreich machen. Und es gab ja durchaus auch andere Kandidaturen für diesen Job. Es wollten andere werden. Und ich überlege mir immer, was wäre jetzt in den letzten Wochen passiert, wenn nachher der oder die andere Fraktionsvorsitzende geworden wären. Also ich glaube, ich mache das ganz gut. Also mit der Erfahrung, die ich habe, auch mit dem Alter, ne, mit der Ruhe, die man mit reinbringt, weil ja doch auch heftige Diskussionen stattfinden und da muss eben wirklich jemand da sein, der sagt jetzt mal wieder runter. Also man muss immer sehr unparteiisch sein, man darf sich nicht auf irgendeine Seite schlagen, man muss immer versuchen, alle mitzunehmen. Und dadurch, dass ich seit 30 Jahren in Führungspositionen, in ganz unterschiedlichen Konstellationen Führungspositionen hatte, habe ich das, glaube ich, auch gelernt, ne, dass man also seine eigenen Interessen zurückstellen muss. Auch wenn ich eine Meinung habe, dann muss ich die nicht auch noch kundtun, wenn ich jemand anders damit verbrelle, sondern ich muss immer versuchen, mich zurückzunehmen und die Leute zusammenzubringen. Und wenn man in die anderen Landtage schaut, was da bei den BSW-Fraktionen los ist, was man da so hört, bin ich sehr froh über das, wie wir das bisher hinbekommen haben.
Das ist ja ein interessanter Aspekt. Man spricht ja auch öfters, und das ist ja in Thüringen nochmal diese besondere Situation, dass die Brombeere, ich finde das eigentlich einen furchtbaren Namen, aber egal, dass das quasi diese Patt-Situation ist. Das heißt, es kommt auf jede Stimme an. Und dann gibt es ja mal dieses Wort des Fraktionszwangs. Inwieweit kann man das überhaupt vereinen? Also ich glaube ja, dass beim BSW, dadurch, dass es also diese kurze Parteigeschichte ist, noch viel mehr Individualisten in einer Fraktion sitzen, als ich sage jetzt mal, wenn man mal eine CDU-Fraktion nimmt, die sind ja alle einen langen Weg gegangen, schon, ja, um bis dahin zu kommen. Wie kriegt man das hin, dass die letzten Endes dann doch zustimmen, weil ihr braucht ja die Stimmen?
Ja. Na gut, wir haben es ja gerade hinter uns. Ne? Also erfahrene Politiker wissen natürlich um das Erpressungspotenzial, so kann man es ja fast nennen. Es gibt in der deutschen Geschichte mehrere solcher Fälle, wo ein Abgeordneter wirklich durchgezogen hat. Hat gesagt, wenn ihr meine Stimme haben wollt, dann will ich das und das haben. Also solche Beispiele gibt es. Das war so ein bisschen meine Sorge, ne? Gerade bei der Konstellation. Wobei man darf jetzt auch nicht vergessen, wir brauchen nicht immer die Zustimmung der Linken. Sie dürfen nur nicht dagegen sein. Ne? Also deswegen muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen. Die Verhältnisse sind völlig klar und die Linke und die AfD gemeinsam gegen die Regierung würde, glaube ich, für die Linke auch kein gutes Bild abgeben. Also insofern nochmal, es geht darum, dass wir die Linke mitnehmen müssen, damit sie nicht dagegen ist, gegen irgendwelche Initiativen. Dass uns das beim Haushalt gelungen ist, dass sie sogar dafür gestimmt hat, ist natürlich ein super Ergebnis, freuen wir uns auch sehr. Es waren auch richtig gute Verhandlungen mit den Linken, also das ist wirklich auch nochmal zu betonen. Aber ansonsten habe ich jetzt in der Fraktion ein, zwei Kollegen, die sind sich der, ne, der Macht auch bewusst. Und das sind auch die, die am meisten rausgeholt haben für ihren Bereich, das ist so. Da muss dann aber ein Ausgleich her. Ne? Also am Ende, glaube ich, sind die aber nicht so weit, dass sie, also die Leute, die ich in der Fraktion habe, sind nicht so weit, sich dahinzustellen, gegen den Haushalt zum Beispiel zu stimmen. Da würde man ins Fernsehen kommen, klar, aber ich glaube, alle sind sich der Verantwortung bewusst, die wir jetzt hier haben.
Also ist es doch leichter dann, als man es vermuten würde?
Ja, es ist nicht leicht insofern, weil eben also in einem ganz konkreten Fall, ein Abgeordneter, der viel Erfahrung hat und der natürlich wusste, sagt, ich will jetzt einfach noch für meinen Sportbereich, für dies einfach noch 3-4 Millionen haben. Wie du das machst, ist mir egal. Mach das, sonst stimme ich da nicht zu. Dann muss ich mit meinen Kollegen reden, muss sagen, wir brauchen ja noch die 3-4 Millionen. Also so läuft es dann, ist aber gut für die Klientel, die er vertritt. Die werden sich freuen, dass es jetzt mehr Geld gibt.
Aber je länger Sie sprechen, umso unattraktiver wird der Job des Fraktionsvorsitzenden.
Ja, dann habe ich ja, das war auch die Absicht, dass niemand neidisch ist auf das, was ich tue.
Kommen wir nochmal zum Abschluss. Die Zeit rennt schon so ein bisschen zum BSW. Spätestens seit der Bundestagswahl ist klar, dass das Thüringer Modell der Erfolg des BSW ist. Was man also sozusagen ein Erfolg, den der BSW erreicht hat. Die eigene Parteichefin sieht das ein bisschen anders, hat ja die Schuld so auch so ein bisschen nach Thüringen abgeschoben, weswegen es bei den Bundestagswahlen nicht geklappt hat. Hat sie das getroffen?
Ja, wir waren natürlich alle dann nachts um zwei ziemlich geblättet über das Ergebnis, ist klar. Aber woran ich mich nie beteiligt habe, ist Schuldzuweisung, weil das ist der schlechteste Weg, um wieder sich aufzustellen, aufzustehen, weiterzumachen. Ich habe mich dann nur eingeschaltet, als dann wirklich die Schuldzuweisung kam. Und ich bin aber ein Verfechter der These, dass es ganz viele Gründe gibt. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, das jetzt in eine Richtung zu schieben. Ne? Also wenn Berlin mir blöd kommt, auf Deutsch gesagt, dann sage ich, wisst ihr, wie viele Unterstützer ich in meinem Unterstützerkreis, den ich betreue, Weimar Land, wie viel wir verloren haben, weil die natürlich überhaupt nicht verstanden haben, dass sie nicht Mitglied werden dürfen. Die sagen, wenn ich mich jetzt bei den anderen Parteien melde, dann nehmen die mich in einer Woche auf, weil alle froh sind, dass man Mitglieder hat. Und warum Leute, die 4 Wahlkämpfe mit uns gemeinsam bestritten haben, richtig viel Zeit investiert haben, viel Kraft und Geld, warum man denen die Mitgliedschaft verweigert, das hat niemand verstanden. Das hat ganz viel gekostet. Und ja, das Abschmieren gegenüber der Landtagswahl hat auch damit zu tun, dass wir Unterstützer verloren haben und das Umfeld, die Familien und so weiter, weil wir eben bei dieser Mitgliederaufnahme so eine desolate Situation haben. Also insofern, ich bringe mich gerne in die Diskussion ein, woran es gelegen haben könnte. Fakt ist eins, Berlin hat auch recht, die Regierungsbeteiligung hat uns auch Stimmen gekostet. Das ist so, aber Frau Wagenknecht hat selber gesagt, es hätte uns auch Stimmen gekostet, wenn wir nicht in die Regierung gegangen wären. Ich bin da sogar bei Berlin und sage, es hat uns mehr Stimmen gekostet. Aber das hätte man ausgleichen müssen, indem man eben eine ordentliche Arbeit leistet und indem man Leute, die vorher nicht am BSW gedacht haben, die das nur beobachtet haben, mitnimmt, indem man eine gute Arbeit macht. Und indem man vor allen Dingen diejenigen, die sagen, ich würde gerne als Mitglied des BSW unterstützen, dass man die endlich aufnimmt. Also da gibt es ganz viele Gründe und Ursachen und das lasse ich nicht zu, dass man jetzt nur Thüringen den schwarzen Peter zuschiebt.
Auch das ist ein interessanter Aspekt, wenn man das zugrunde legt, was vermutlich auch einer der Punkte ist, dass die Regierungsbeteiligung, das würde aber bedeuten, dass der Wähler oder die Wähler ja faktisch übel nehmen, wenn man in Verantwortung geht. Aber eigentlich wählt man, um Leute in Verantwortung zu bringen. Das ist, also ich glaube, dass es so ist, aber es ist eigentlich ein abstruser Fakt. Weil wenn ich jemanden wähle, dann will ich ja auch, dass diese Politik umgesetzt wird. Und die kann man am besten umsetzen, wenn man in der Regierung ist. Ärgert Sie das nicht? Dann sagen wir, wir haben jetzt Verantwortung übernommen und werden dafür abgestraft.
Ja gut, wir müssen schauen, Sie haben es ja selber gesagt, wo kommen wir her? Ne? Die meisten Unterstützer haben wir bekommen, indem Frau Wagenknecht sich auf die Bühne gestellt hat und hat gesprochen. Und sie hatte diese unglaubliche Gabe, dass sie Leute anspricht und begeistert, die eigentlich völlig unterschiedlicher Auffassung sind. Und das war erstmal, das war unsere Basis. Ne? Ich habe im Weimarer Land Unterstützer gehabt, 60 Stück ungefähr. Da waren welche dabei, die gesagt haben, wir sind von der AfD gekommen, wir möchten die auch, ne, eigentlich machen die eine gute Politik, ich möchte aber nicht Höcke wählen. Deswegen gehen wir jetzt zu BSW. Und auf der anderen Seite waren welche, und die haben verlangt, dass wir mit der AfD koalieren. Die haben verlangt, dass wir mit der AfD koalieren, hätten ja eine stabile Regierung haben können. Auf der anderen Seite waren welche vom Tisch, die gesagt haben, wenn ihr nur irgendetwas unterstützt von der AfD, sind wir wieder weg. So, wir haben nicht koaliert, da waren 5, 6 Leute weg, nicht koaliert mit der AfD, selbstverständlich nicht. Und ich habe dann, eine meiner ersten Handlungen war, den stellvertretenden Vorsitzenden von Europaausschuss von der AfD gewählt. Sind wieder 3, 4 nicht mehr gekommen. Ja, also man muss ja gucken, wo man hergekommen ist. Die lagen ja meilenweit, also ne, die haben ja völlig unterschiedliche Auffassungen gehabt, wie Politik. Und dann verdichtet sich das, wurde sehr gescholten, als ich von einem Selbstreinigungsprozess gesprochen habe. Ja, wir müssen ja um jeden Unterstützer kämpfen. Nein, müssen wir nicht, weil Leute, die solche Auffassungen haben, können wir nicht gebrauchen. So, und dann hat man noch diese Mitte. Und da gibt es natürlich welche, die taktisch denken und sagen, wenn wir jetzt in die Regierung gehen, dann sind die Lehren immer, dass so eine kleine Partei oder kleine Fraktion zerrieben wird. Und wir möchten gerne noch einmal in den Landtag kommen, also taktisch. Ne, es gibt welche, die sagen, wir können doch nicht mit der Kriegstreiberpartei von Merz in eine Koalition gehen. Und es gab Leute, die gesagt haben, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und wir haben ja am Ende auch mehrheitlich das auf dem Landesparteitag auch durchgekriegt in Ilmenau, eine deutliche Mehrheit dafür, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen und dadurch überhaupt Thüringen regierungsfähig gemacht haben.
Die Zeit ist gleich um, deswegen eine kurze Frage, kurze Antwort. Was ist die Zukunft des BSW aus Ihrer Sicht?
Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt diese Regierungsverantwortung sehr ernst nehmen, dass wir das auch bis zum Ende der Legislaturperiode hinbekommen. Und ich hoffe, dass wir mit Berlin eine so starke Bundesspitze haben und die Dinge, ne, die jetzt nicht gut laufen mit Strukturen im Land, mit Mitgliederaufnahme, dass wir die auf einen guten Weg bringen, dass wir auch beim nächsten Mal einen erfolgreichen Landtagswahlkampf machen können. Das wäre mein Wunsch.
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie den Weg nach Altenburg gefunden haben. Aber ist ja Ihr Kreis, den
genau.
Sie betreuen. Und ich denke, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Danke.
Wunderbar, ich bedanke mich.
45 Minuten Thüringen. Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.